Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9nA-Tree-Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Harald Hamanns populärwissenschaftliches Sachbuch »Das Rätsel der Donauzivilisation« rückt neolithische und kupferzeitliche Kulturen Südosteuropas ins Zentrum. Die ungefähr zwischen dem 6. und 4. Jahrtausend vor Christus im Balkanraum, entlang der Donau und bis in das Karpatengebiet nachweisbar sind. Unter der Bezeichnung Donauzivilisation bündelt der Autor unter anderem die Vinča, Caranovo, Cucuteni, Tripolje. Theiß- und Lengyel-Kulturen zu einem alten europäischen Kulturzusammenhang. Sein Ziel ist es, deren Siedlungswesen, Handwerk, Bildkunst, Fernkontakte, religiöse Symbolik und Zeicheninventare als lange unterschätzte Voraussetzungen europäischer Kulturgeschichte sichtbar zu machen. Besonderes Gewicht legt Hamann auf die These einer frühen Don-Ausschrift, die zeitlich vor den mesopotamischen Schriftsystemen liege, sowie auf eine vergleichsweise egalitäre und matrifokale Sozialordnung. Das Buch verbindet archäologische Befunde mit kultur- und sprachgeschichtlicher Deutung. Gerade diese weitreichende Gesamtschau macht es anregend, verlangt aber eine klare Unterscheidung zwischen gesicherten Funden und in der Fachwelt umstrittenen Interpretationen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Donauzivilisation als Deutungsrahmen für vielfältige neolithische Kulturen. Der zentrale Begriff des Buches ist kein Name für einen nachweislich einheitlichen Staat, sondern Hamanns interpretativer Rahmen für mehrere archäologische Kulturen Südosteuropas. Er fasst Gemeinschaften im Raum zwischen Balkan, Donaubecken, Karpaten und westlichem Schwarzmeergebiet zusammen, deren materielle Hinterlassenschaften Ähnlichkeiten und Austauschbeziehungen erkennen lassen. Dazu gehören Siedlungsformen, Keramikstile, Figurinen, technische Praktiken und Handelskontakte. Die Stärke dieses Zugriffs liegt darin, dass er eine europäische Vorgeschichte jenseits der üblichen Fixierung auf Griechenland, Rom oder die frühen Staaten Mesopotamiens sichtbar macht. Hamann fordert damit auf, Europa nicht bloß als spätere Randzone orientalischer Entwicklungen zu betrachten. Zugleich hängt die Tragfähigkeit seiner Darstellung daran, wie weit solche Gemeinsamkeiten reichen. Archäologische Kulturen werden über Fundmuster definiert. Daraus folgt nicht automatisch eine gemeinsame politische Ordnung, Sprache oder kollektive Identität. Die Forschung akzeptiert die reiche Fundlandschaft und die intensiven regionalen Verbindungen. Verwendet jedoch die Vorstellung einer geschlossenen Donauzivilisation meist zurückhaltender. Für die Lektüre ist diese Spannung produktiv. Das Buch bietet eine große historische Synthese, während die Quellenlage eher ein Netz eigenständiger, miteinander interagierender Gemeinschaften nahelegt. Hamanns Begriff fungiert daher vor allem als kulturgeschichtliche Perspektive, nicht als unumstrittene archäologische Kategorie. Zweitens, Siedlungen. Produktion und Fernkontakte als Zeichen hoher sozialer Organisation. Hamann zeichnet die donauländischen Gemeinschaften anhand ihrer materiellen Kultur als wirtschaftlich und technisch weit entwickelt. Im Vordergrund stehen sesshafter Ackerbau, Viehhaltung, spezialisierte Handwerke, qualitätvolle Keramik, Verarbeitung von Kupfer und Gold sowie größere, dauerhaft genutzte Siedlungen. Solche Befunde sind wichtig, weil sie zeigen, dass komplexe Arbeitsteilung und überregionale Kontakte nicht erst mit Palästen, Königtum und Schriftstaaten entstanden. Die Organisation von Rohstoffbeschaffung, Herstellung und Austausch setzt Wissen, soziale Abstimmung und stabile Beziehungen zwischen Gemeinschaften voraus. Das Buch behandelt Handelswege deshalb nicht als bloße Bewegung von Waren. Sie verbinden technische Verfahren, Stile und symbolische Form. Insbesondere seltene Materialien und gleichartige Artefakte über weite Räume können auf Kommunikationsnetze hinweisen. Hamanns weiterführende Schlussfolgerung lautet, dass diese Netzwerke eine europäische Kulturzone mitprägten und möglicherweise bis in den Ägäisraum sowie den vorderen Orient ausstrahlen. Gerade bei direkten Einflusslinien ist jedoch Vorsicht angebracht, Ähnlichkeit belegt nicht zwingend Übernahme. Und über Jahrtausende hinweg sind Vermittlungswege oft schwer zu rekonstruieren. Der nachhaltige Erkenntniswert liegt weniger in jeder einzelnen Herkunftsbehauptung als in der Korrektur eines veralteten Bildes. Die jungsteinzeitliche Bevölkerung Südosteuropas war weder isoliert noch kulturell passiv, sondern Teil dynamischer Austausch- und Innovationsräume. Drittens, die Donauschrift Kernthese des Buches und wichtigste wissenschaftliche Kontroverse. Die auffälligste und zugleich umstrittenste These Hamanns betrifft eingeritzte oder aufgemalte Zeichen auf Keramik, Figurinen und anderen Objekten. Er interpretiert Teile dieses Zeichenmaterials als Donauschrift bzw. als frühes europäisches Schriftsystem. Wenn diese Deutung zuträfe, wäre ihre Bedeutung enorm, Schriftlichkeit wäre dann nicht ausschließlich an die frühen urbanen Zentren Mesopotamiens gebunden, sondern hätte in Südosteuropa sehr früh eine eigenständige Entwicklung erfahren. Hamann knüpft damit an Debatten über Vinča Zeichen und an ältere Konzepte eines Alteuropa an. Entscheidend ist die methodische Frage, wann Zeichen als Schrift gelten dürfen. Wiederkehrende Symbole können Eigentum, Werkstattzugehörigkeit, religiöse Inhalte, Zählungen oder individuelle Markierungen anzeigen, ohne Sprache dauerhaft zu kodieren. Für die Anerkennung eines Schriftsystems erwarten Fachleute gewöhnlich klare Regelmäßigkeiten, ausreichend lange Zeichenfolgen, Hinweise auf sprachliche Kodierung und eine überzeugende Lesbarkeit im Kontext. Bei den neolithischen Zeichen Südosteuropas ist ein solcher Nachweis nach überwiegender fachwissenschaftlicher Auffassung bisher nicht erbracht. Hamann behandelt sie dagegen als Bestandteil eines weitreichenden Kommunikationssystems. Das Kapitelthema macht den besonderen Charakter des Buches deutlich. Es präsentiert eine provokante Hypothese mit großen Konsequenzen für die Kulturgeschichte. Leser profitieren am meisten, wenn sie zwischen dem unstrittigen Fundbestand und der strittigen Deutung unterscheiden. Gerade dadurch wird das Buch auch zu einer Einführung in die Grenzen archäologischer Interpretation. Viertens, Egalität. Geschlechterrollen und die Grenzen sozialarchäologischer Schlüsse. Hamann beschreibt die von ihm zusammengefassten Gesellschaften als vergleichsweise egalitär. Friedlich und matrifokal. Seine Argumentation knüpft an fehlende Paläste, monumentale Herrschaftsarchitektur oder deutlich hervorgehobene Fürstengräber an. Außerdem erhalten weibliche Figurinen und andere symbolische Darstellungen ein besonderes Gewicht. In dieser Perspektive stehen die Donaukulturen im Kontrast zu späteren, stärker hierarchisierten Staatsgesellschaften mit militärischen Eliten und zentralen Institutionen. Frauen werden dabei nicht notwendig als politische Alleinherrscherinnen verstanden. Vielmehr betont Hamann eine hohe soziale und religiöse Bedeutung weiblicher Rollen. Der Reiz dieser Deutung liegt darin, dass sie verbreitete Fortschrittserzählungen hinterfragt. Komplexität muss nicht mit Königtum, monumentalen Bauten oder starren Klassen verbunden sein. Lokale Selbstorganisation, Verwandtschaftsnetze und gemeinschaftliche Ressourcen können tragfähige Formen sozialer Koordination ermöglichen. Dennoch ist die Beweislage begrenzt. Aus dem Fehlen bestimmter Befunde lässt sich weder zuverlässig Friedfertigkeit noch eine egalitäre Ordnung ableiten. Auch Figurinen erlauben keine direkte Rekonstruktion realer Geschlechterverhältnisse. Archäologisch sichtbar sind vor allem Dinge und Strukturen, nicht Motive oder soziale Normen. Das Buch sollte deshalb nicht als abschließender Nachweis eines Matriarchats gelesen werden. Zumal Hamann selbst eher von matrifokalen Akzenten als von einer einfachen Umkehr patriarchaler Macht spricht. Sein Wert liegt darin, plausible Alternativen zu staatszentrierten Modellen zur Diskussion zu stellen und die Unsicherheit solcher Rückschlüsse erkennbar zu machen. Schließlich. Alteuropa vor Griechenland – Neubewertung europäischer Kulturursprünge. Mit seiner Gesamtdarstellung interveniert Hamann in der Frage, wo europäische Kulturgeschichte sinnvollerweise beginnt. Statt die Antike als nahezu ausschließlichen Ausgangspunkt zu behandeln, verfolgt er Spuren weit älterer Gemeinschaften in Südosteuropa. Kunst, Symbolik, Siedlungswesen und regionale Netzwerke erscheinen bei ihm als Elemente eines Alteuropa, dessen langfristige Bedeutung späteren Kulturen vorausliege. Der Bezug auf die griechische Antike und den vorderen Orient erweitert den Maßstab. Europa und Westasien werden nicht als völlig getrennte Kulturwelten vorgestellt, sondern als Räume wiederholter Kontakte und möglicher Überlagerung. Diese Perspektive hat einen wichtigen bildungsgeschichtlichen Effekt. Sie verlegt den Blick von berühmten Texten, Monumenten und Reichen auf prähistorische Fundplätze, deren Bedeutung oft nur durch sorgfältige Auswertung von Keramik, Hausresten, Werkzeugen und Symbolen erschlossen werden kann. Damit würdigt das Buch eine Epoche, die im allgemeinen Geschichtsbild unterrepräsentiert ist. Seine zahlreichen Abbildungen und Karten unterstützen dieses Anliegen, weil sie räumliche Verteilung und materielle Vielfalt anschaulich machen. Die weitgehenden Kontinuitäts- und Einflussannahmen bleiben allerdings schwieriger abzusichern als die Existenz der einzelnen Fundkulturen. Zwischen der Jungsteinzeit und der klassischen Antike liegen große zeitliche Abstände, Migrationen und kulturelle Umbrüche. Hamanns Rekonstruktion ist daher weniger ein Konsensmodell als ein Vorschlag, europäische Vorgeschichte stärker als eigenständigen und vernetzten Entwicklungsraum zu erforschen. Zusammenfassend, das Rätsel der Donauzivilisation eignet sich für Leserinnen und Leser, die sich für Archäologie, europäische Vorgeschichte, frühe Zeichen und Schriftsysteme sowie die Debatte über soziale Ordnungen vorstaatlicher Gemeinschaften interessieren. Besonders gewinnbringend ist es für ein allgemeines Publikum, das einen anschaulichen Zugang zu den Fundlandschaften Südosteuropas sucht und bereit ist, große kulturhistorische Deutungen kritisch mitzudenken. Hamann bündelt Siedlungen, Kunst, Handwerk, Austauschbeziehungen, Mythologie und Zeichenfunde zu einer kohärenten Erzählung. Das erleichtert den Einstieg in eine Epoche, die in vielen Überblicksdarstellungen Europas wenig Raum erhält. Sein intellektueller Nutzen liegt vor allem in der Perspektivverschiebung komplexe Gesellschaften können ohne bekannte Staatsapparate, monumentale Herrschaftsbauten oder überlieferte Texte existiert haben. Das Buch regt dazu an, Begriffe wie Hochkultur, Schrift und Fortschritt genauer zu prüfen. Praktisch vermittelt es zudem ein Raster, mit dem archäologische Aussagen beurteilt werden können. Was belegt ein Fund unmittelbar und was ist eine weitergehende Interpretation? Von vergleichbaren populärwissenschaftlichen Büchern hebt sich Hamann durch die entschiedene These eines zusammenhängenden Alteuropa und durch die zentrale Rolle der vermeintlichen Donauschrift ab. Genau darin liegt auch seine Grenze. Die Fachwelt teilt wesentliche Schlussfolgerungen zu Schriftlichkeit, gesellschaftlicher Gleichheit und überregionaler Einheit nicht allgemein. Wer das Werk als engagierte, reich bebilderte Synthese liest und kontroverse Punkte mit ergänzender Fachliteratur abgleicht, erhält eine anregende Einführung in ein bedeutendes, aber interpretativ umkämpftes Kapitel der europäischen Vorgeschichte. Wenn Sie unterstützen möchten Harald Hamann, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!